Herzlich willkommen zurück zum Deep Dive. Heute tauchen wir ein in die Welt der Kryptowährungen und eine wichtige Entwicklung in der europäischen Finanzlandschaft. Sie haben uns jede Menge Infos geschickt, Artikel, Notizen, alles da, um tief einzutauchen.
Freut mich wieder dabei zu sein. Und ja, es ist ein spannendes Thema, bei dem sich gerade einiges tut. Wir schauen uns an, wie die Stimmung im Kryptomarkt so ist und dann beleuchten wir die Pläne der EZB für den digitalen Euro.
Genau. Immaterial ist ein super Ausgangspunkt. Erst der Kryptomarkt, wie ist die Stimmung, wie haben sich die Kurse entwickelt, was treibt das Ganze an? Und dann der digitale Euro, was plant die EZB, was bedeutet das und welche Diskussionen gibt es? Wir wollen die wichtigsten Punkte für Sie herausarbeiten. Am Ende wissen Sie hoffentlich besser, wohin die Reise geht. Fangen wir mit dem Kryptomarkt an. Was fällt Ihnen da als erstes auf?
Der Crypto Fear and Greed Index, der steht aktuell bei 21. Das ist der Angstbereich, fast schon extreme Angst. Vor kurzem war der Wert noch etwas höher, die Nervosität steigt also wieder. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir noch bei extremer Angst, dann bei reiner Angst und erst vor einem Monat neutral. Also, wir haben uns von der Abwärtsbewegung noch nicht wirklich erholt.
Das passt ja auch zu dem, was wir bei den Kursen sehen, oder? Kurzfristig über 24 Stunden, teilweise Gewinne, aber langfristig 37, 90 Tage, da sieht es eher schlecht aus.
Ja, genau. Bitcoin, der Platzhirsch, hat in den letzten 90 Tagen 21% verloren. Ethereum über 50%, Solana fast die Hälfte. Und bei Solana, da spielt der nachlassende Hype um Meme-Coins wohl eine große Rolle. Der Traffic auf der Blockchain soll um bis zu 99% eingebrochen sein, weil weniger mit diesen Spaß-Coins und NFTs gehandelt wird. Die Euphorie ist da wohl weg.
99% krass. Und es zieht sich ja durch viele Kryptowährungen. Dogecoin minus 60%, Chainlink minus 55% in 90 Tagen. Hm. Sieht nach einem Ausverkauf aus in den letzten Monaten. Gab es denn da überhaupt Ausnahmen?
Kaum, fast nur Verluste. Und wenn man sich die Charts anschaut, bestätigt sich das. Bitcoin, da sehen wir nach wie vor, dass auf starke Verkäufe nur schwache Erholungen folgen. Nach dem Rückgang auf 75.000 US-Dollar Mitte März kämpft der Kurs um die 80.000er Marke, aber der Schwung nach oben Richtung 88.000 US-Dollar, der fehlt.
Und Solana, charttechnisch, da war ja dieser Meme-Coin-Hype so stark. Wie sieht es da aus?
Seit dem 11. März engt sich die Handelsspanne ein. Zwischen 121 und 120 US-Dollar. Käufer und Verkäufer halten sich die Waage, keiner hat die Oberhand. Diese Unsicherheit prägt den Markt.
Und Bitcoin? Die haben ja auch nicht so gut performt, wenn ich mich richtig erinnere.
Stimmt, 24% Verlust im letzten Monat und die Aufwärtsbewegungen sind noch schwächer als bei Solana. Da könnte noch mehr Verkaufsdruck lauern.
Also wenn wir das zusammenfassen. In den letzten Monaten gab es starke Sell-Offs. Viele haben verkauft, die Preise sind gefallen. Und die Erholungsversuche sind nicht sehr stark. Wenn jetzt keine positiven Nachrichten kommen, wird es für den Kryptomarkt schwer.
Ja, so sieht es aus. Und man muss die vielen neuen Kryptoprojekte im Blick behalten. Im Januar gab es so viele neue Coins und Tokens wie noch nie. Das ist natürlich eine Kapitalverwässerung. Stellen Sie sich vor, ein Kuchen wird auf immer mehr Teller verteilt. Genauso verteilt sich das Kapital auf immer mehr Projekte. Und das kann auch die Kurse der etablierten Kryptowährungen beeinflussen.
Klar, mehr Wettbewerb um das gleiche Geld, das drückt die Preise. Sie hatten auch die Liquidität angesprochen. Können Sie das nochmal erklären?
Gerne. Liquidität beschreibt, wie einfach man einen Vermögenswert kaufen oder verkaufen kann, ohne den Preis stark zu beeinflussen. Hohe Liquidität, viele Käufer und Verkäufer, große Transaktionen ohne große Preissprünge. Nach den Verlusten ist die Bereitschaft zu investieren aber gering, viele warten ab. Weniger Nachfrage, geringere Liquidität, höhere Volatilität.
Weniger Käufer, vielleicht mehr Verkäufer, das macht die Märkte anfälliger. Und die USA, die Federal Reserve und die Kryptowährungsreserven, was ist da dran?
Die USA kaufen keine Kryptowährungen für ihre Reserven. Sie nehmen beschlagnahmte Kryptovermögen in die Reserven auf. Das ist interessant, zeigt aber auch, dass kein neues Kapital in den Markt fließt.
Okay, das ist ein gutes Bild vom Kryptomarkt jetzt zum digitalen Euro, den die EZB plant. Ein spannendes Projekt.
Absolut. Eine digitale Version des Euros, direkt von der EZB. Der Zeitplan sieht vor, dass bis Oktober 2027 die Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen schaffen. Die Einführung wäre dann frühestens 2020.
Und warum macht die EZB das? Was sind die Gründe?
Es geht nicht nur um Modernisierung. Die EZB wird Zahlungen einfacher machen und die EU wettbewerbsfähiger. Grenzüberschreitende Zahlungen sind oft teuer und langsam. Laut Visa kosten sie durchschnittlich 6,2% und dauern über 2 Tage. Der digitale Euro könnte das ändern.
Verstehe. Und es gibt ja auch Vorteile wie die Offline-Funktionalität.
Genau. Man kann auch ohne Internetverbindung zahlen. Bei Stromausfall, Cyberangriff, Netzausfall, das macht das System stabiler.
Sie hatten auch die Stablecoins aus den USA angesprochen. Was ist da die Verbindung?
In den USA soll der Markt für Stablecoins reguliert werden. Große Banken oder Unternehmen könnten Stablecoins herausgeben, die an den US-Dollar gekoppelt sind und einfach in Euro umgetauscht werden können. Die EZB befürchtet, dass der US-Dollar dann im digitalen Zahlungsverkehr dominiert. Unternehmen und Banken würden mehr US-Dollar halten, der Euro würde schwächer. Der digitale Euro soll dem entgegenwirken.
Das ist ein wichtiger Punkt, die geopolitische Dimension. Aber es gab ja Kritik Bedenken, gerade bei der Transparenz.
Ja, EZB-Präsidentin Lagarde hat bisher wenig Details verraten, wie der digitale Euro angewendet wird und wer ihn nutzen kann. Es ist unklar, ob die Technologie auf einer Blockchain basiert oder über Server der EZB läuft. Diese Intransparenz führt zu Unsicherheit.
Verständlich. So ein wichtiges Projekt, kurz vor dem Ende der Vorbereitungsphase und so viele Unklarheiten. Und dann die Befürchtung, dass Zahlungen blockiert werden könnten, wenn jemand online eine unliebsame Meinung äußert. Sehr heikel.
Ja, das sind sensible Bereiche. Und die Sorge ist, dass es irgendwann kein Zurück mehr gibt. Wenn der digitale Euro etabliert ist, sind Änderungen schwierig.
Und es wurde ja auch ein allgemeines Problem angesprochen. Das schwindende Vertrauen in die Politik und die gefühlte Straflosigkeit für Fehlverhalten.
Richtig. Es wurde die Meinung geäußert, dass das Vertrauen in die Politik gelitten hat. Beispiele: die Helikopteraffäre, der Willenkauf eines Gesundheitsministers, die Berateraffäre bei der Bundeswehr. Der Eindruck: Fehlverhalten hat kaum Konsequenzen. Und die Medien. Sie berichten über die mangelnde Information, fordern aber nicht aktiv mehr Transparenz.
Wichtige Kritik. Und der Appell: wachsam sein, den digitalen Euro beobachten, die Zukunft mitgestalten. Und der Artikel von Arte, der zeigt, dass viele Europäer kein Interesse am digitalen Euro haben. Ohne Transparenz und Anbindung der Bürger wird die Einführung schwierig.
Absolut. Ohne Akzeptanz in der Bevölkerung wird es schwer, den digitalen Euro zu etablieren. Die Zurückhaltung bei der Information könnte sich als Fehler erweisen.
Okay, das war ein tiefer Einblick in den Kryptomarkt und den digitalen Euro. Der Kryptomarkt. Unsicherheit, Verluste. Der digitale Euro. Bedeutend, aber intransparent.
Genau. Beides kann sich stark auf Ihre Finanzen auswirken. Es ist wichtig, informiert zu bleiben.
Absolut. Das war unser Deep Dive für heute. Zum Schluss eine Frage an Sie. Wo liegt die Balance zwischen Fortschritt und Kontrolle in der digitalen Finanzwelt? Und wie verändern diese Entwicklungen Ihre Beziehung zu Geld- und Finanzinstituten? Ein spannendes Thema, das wir weiter beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren und mit Ihren Freunden zu teilen.
Auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.